Ja, genau. Ersten Advent, erst Kerzli brennt. Die Weihnachtszeit fängt an. Ich weiss nicht, wie bewusst euch das schon ist. Die Weihnachtssterne hängen schon in Amriswil. Ich glaube, diese Woche haben sie es aufgehängt. Die leuchten schon. In den Einkaufsläden hat die Weihnachtszeit natürlich schon lange angefangen. Sobald die Leute dafür Geld ausgeben dafür, dann startet es. Und ich muss zugeben, bei uns daheim läuft wirklich schon seit Mitte November so ein bisschen Weihnachtsmusik in der Stube. Ganz schlimm. Also heute starten wir passenderweise 1. Advent, 2. Dezember in eine neue Predigtserie zu dem Titel Tempus Salvatoris. Ja, wir müssen umdrehen. Zeit mit dem Retter. Als Chile sind wir die vergangenen Monate auf einem gemeinsamen Weg gewesen. Und wir möchten noch kurz ein bisschen mit euch Retter schauen. Wir haben eine Predigtserie gehabt zum Thema Meine Stadt. Wir haben uns mit dem beschäftigt. Wir haben den Fokus ein bisschen weggedreht von dem Gebäude vom Sonntagmorgen. Chile ist nicht nur, was passiert am 10 Uhr am Sonntagmorgen da innen, sondern es ist, was passiert dort draußen, wo du wohnst, wo du lebst, wo du deine Freunde hast, deine Arbeitskollegen, wo du in die Schule gehst, wo du schaffst. Dann haben wir eine Predigtserie gehabt, eins vorher zum Thema Meine Chile. Und der Gernot und ich, wir haben unser Herz geteilt. So unsere Vision, unser Herz für Chile. Was bedeutet Chile für uns? Was ist uns wichtig? Meine Chile bedeutet, dass wir offene Türen haben für alle möglichen Menschen. Wenn du neu da bist, wenn du Gast bist, wenn du ein paar Mal kommst, ganz herzlich willkommen. Wir sind nicht so ein interner Club, so ein Klicken. Wir haben offene Türen, wir wünschen uns, dass Menschen da reinkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Und übrigens, man muss nicht Christ sein, um da im Gottesdienst zu sitzen. Muss man nicht. Man muss nicht eine Eingangsprüfung bestehen beim Infodesk. Muss man nicht. Man muss nicht alles glauben. Man darf Skeptiker sein. Es ist okay, wenn du die Bibel noch nicht kennst. Es ist sogar okay, wenn du nicht weißt, was Weihnachten passiert ist. Das eigene Leben muss auch nicht alles schön, hübsch und geordnet aufgeräumt sein. Es ist okay, wenn man mit Sachen da reinkommt, wo einen belastet, wo nicht in Ordnung sind. Es ist okay. Denn wir alle machen das. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Das ist uns so wichtig bei dieser Serie Meine Chile. Chile ist nicht ein Ort, wo man glänzen muss. Chile ist ein Ort, wo eine Begegnung schafft. Zwischen uns Menschen und dem Gott, wo eben interessanterweise und faszinierenderweise die nicht glänzenden Menschen liebt. 1. Korinther 1,27, ein Vers, da geht man immer wieder nach, dort steht, Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Mir ist die Situation in Sinn gekommen, im Turnunterricht, früher in der Schule, die kennen da wahrscheinlich Turnunterricht, und dann macht man ein Spiel, Fußball oder Badminton, wir haben immer Volleyball gespielt. Und dann muss man zwei Teams wählen. Und dann sucht man so die zwei Auserwählten, das sind meistens die Besten. Der eine steht auf die linke Seite, rechte vor euch. Der andere steht auf die andere Seite und dann werden die Teammitspieler gewählt. Und das ist immer so ein mühsamer Moment, je nachdem wie gut das man ist im Sport. Weil das Prinzip ist, die Besten zuerst, oder? Dann wählt man den, ja, Stefan, kommst du zu mir? Hans, zu mir? Christian, zu mir? Und am Schluss kommt der beschämende Moment, wo noch so ein paar übrig bleiben. Und dann muss man wählen und man stockt. Eigentlich würde ich keinen von denen, aber ja, dann halt. Komm du zu mir. Bei Gott ist es genau anders. Gott wählt genau anders um. Gott wählt zuerst die, die gering sind. Er wählt die, die schwach sind. Die Letzten sind bei ihm die Ersten. Aber da wäre eine andere Predigt. Das fasziniert mich. 1. Korinther 1,27 hat das auserwählt. Wir müssen nicht glänzen, wir müssen nicht alles im Griff haben. Gott, für Gott ist es okay. Vielen fällt das schwierig zum Glauben. So oft denken wir, dass Gott so unterscheidet zwischen den Guten und den Schlechten. Die Guten, die sind in seinem Team und die Schlechten, die, was so verbocken im Leben, die toleriert er gerade noch so. Ja, ist okay. Schwamm drüber, darfst auch noch ein bisschen dabei sein. Gott macht es genau anders. Er hat nur eine Kategorie für die ganze Menschheit. Und das ist eigentlich ein bisschen krass, aber im Römer 3 steht sehr deutlich und klar, alle sind schuldig. Alle sind auf der gleichen Ebene. Alle. Alle sitzen im gleichen Boot. Alle. Wir alle brauchen Gottes Gnade. Und die Gnade von Gott, die unterscheidet nicht zwischen gut und schlecht, glänzend und nicht glänzend. Die sagt, hey, alle sind schuldig. Und für die alle komme ich und gehe ich und die suche ich. Wir können uns selber nicht als gut vor ihm präsentieren. Müssen wir auch nicht, sondern wir finden genau unsere Freude darin, dass Gott uns sucht und uns liebt, wenn wir auch nicht gut sind. Da ist Gottes Herz. Noch ein kleines Geheimnis obendrauf. Du brauchst nicht einmal ein verändertes Leben, um Gott zu begegnen. Du darfst deinen Rucksack mitbringen, deine Geschichte. Du darfst einen anderen Glauben mitbringen, kein Glauben, deine Schuld, deine Schwierigkeiten, deine Sorgen, deine Zweifel, Verletzungen, Schmerz. Du brauchst nicht ein verändertes Leben, um Gott zu begegnen. Weil erst die Begegnung mit Gott verändert dich. Es macht keinen Sinn, wenn man zum Arzt geht, um zuerst warten, bis man gesund ist. Wenn doch der Arzt genau der ist, der hilft beim Gesundwerden. Gleich ist es bei Gott, es macht keinen Sinn, zu warten, bis alles in Ordnung ist. Und dann, wenn ich einigermaßen passe und glänze, komme ich zu ihm. Wenn doch genau er der ist, der für die Kranken gekommen ist, der beim Gesundmachen hilft. Es macht keinen Sinn, unsere Last und das, was uns bedrückt, irgendwie loszuwerden, bevor wir dann zu Gott gehen, wenn doch genau er der ist, der sie uns wegnimmt. Wir sitzen alle im gleichen Boot, auf der gleichen Ebene. Und wir glauben an einen Gott, der zu uns kommt. Und das ist passiert in dem Stall in Bethlehem vor etwas vor über 2000 Jahren. Und das ist gewaltig. Gott kommt in diese Welt, auf unsere Ebene, auf unsere Augenhöhe, sogar noch ein bisschen tiefer als ein Baby lässt er sich gebären in diese Welt hinein. Er will uns begegnen. Gott kommt in die Welt. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Christkindli, Samichlaus, Guetzli, Geschenkli, Weihnachtsmusik, das ist alles schön. Das ist alles schön. Aber Weihnachten war die geweihte Nacht, die geweihte Nacht, wo Gott gekommen ist. Wo Gott gekommen ist. Gott sitzt nicht auf der Zuschauertribüne von diesem Universum und schaut so oben runter auf die Welt und sieht uns so als Ameisli rumgumpen, rumspringen und denkt, ja, schon noch schön, was die machen. Hey. Gott kommt ins Spielfeld, aufs Spielfeld, in die Welt, zu uns. Sein Name ist Jesus. Hebräisch ist da Jeshua, bedeutet Gott rettet. Geboren von einer Jungfrau, von der Maria. Er liegt als ein kleines Baby in dem einfachen Stall. Gott kommt zu uns. Mich hat das ganz neu berührt, bewegt über die letzten Tage. Ich habe die Weihnachtsgeschichte wieder neu gelesen im Lukas- und Matthäus-Evangelium. Und etwas hat mich dann bewegt und das möchte ich mit euch teilen. Nachdem Jesus auf die Welt kommt, in dem Stall in Bethlehem, kommen Menschen zu ihm. Und es hat mich berührt ganz neu, was für Menschen zu ihm kommen, zu dem Stall in Bethlehem. Die erste Gruppe, die kommt, ist eine Gruppe von einfachen, stinkenden, rauen Hirten. Von denen lesen wir im Lukas-Evangelium, Lukas 2, 8 bis 20. Die Hirten haben schon lange nicht geduscht. Der Deo war noch nicht erfunden. Die schmecken nach Schaf, nach Rauch und nach einem Monat Campingferien ohne Dusche. So sind die Zweige. Und das war auch nicht gerade so die Edelschicht von dieser Zeit. Das waren wirklich einfache, raue Menschen, vielleicht so wie Seefahrer oder so, Matrosen im Mittelalter. Ich weiß nicht, einfach so raue Typen, raue Sprache, rauen Umgang. Sie sind draußen gewesen, bei Sturm, Regen, Wind, mit ihren Chef. Es ist einfach, Beziehungen haben mit Chef. Einfache Menschen. Und plötzlich strahlt ein helles Licht auf. Ein helles Licht, wo die draußen in dieser Nacht sitzen, ein einzelner Engel und nachher ein ganzer Chor, eine ganze Brassband von Engeln macht ein Konzert für die einfachen Hirten, für die wenigen Hirten. Und der Engel sagt, er überbringt die Einladung. Und er sagt, genau ihr, einfache Hirten, macht euch auf nach Bethlehem zu dem Stall. Gott sagt, ich möchte euch dort haben. Bei Jesus, bei meinem Sohn, bei dem König, der für euch gekommen ist. Gott verschwendet fast ein bisschen Ressourcen. Ein ganzer Engelschor für eine kleine Gruppe von Hirten. Und Gott ist mit den Engeln nicht irgendwie in eine Krishona gekommen, so einen grossen Saal mit 150 Leuten, sondern irgendwo in Strophen raus, auf ein Feld, wo ein paar Leute um ein Feuerchen sitzen, und hat den ganzen Chor dort hingeschickt. Nur um diesen paar einfachen Menschen zu sagen, hey, ihr seid mir wichtig. Ich möchte euch bei mir haben. Gott ist wie jemand, der ganz neu Vater geworden ist. Und auf seinem Handy, so ein Platz, ist schon gut, zeigt er allen das Foto von seinem neugeborenen Sohn. Schaut, da ist er. Da ist er. Ihr müsst unbedingt kommen, ihr müsst ihn anschauen. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Gott, der Vater, hat lange auf den Moment gewartet. Den Moment, wo der Sohn, der Retter, kommt und geboren wird in die Welt. Und jetzt will er, dass alle Menschen dorthin kommen. Und er schickt die Geburtstagseinladung durch das Spezialkonzert von dem Engelschor zu dieser kleinen Gruppe einfacher Hirten. Und die Hirten, die müssen sich nicht zuerst hübsch, fein und gut schmückend machen und irgendwie würdig, um zu Jesus zu gehen. Nein. Sie kommen genau so, wie sie sind. Genau so. In die Gegenwart von Jesus, in die Gegenwart vom Mensch gewordenen Gott. Und vielleicht bist das du. Ein Monat Campingferien ohne Dusche. Vielleicht hast du einiges im Leben, das nicht gut schmeckt. Viele Beziehungen vielleicht, die nicht gut schmecken. Lebensumstände, die nicht gut schmecken. Und dann denkst du einmal, nein, ich bin nicht würdig, um zu dem Gott zu kommen. Und wenn er will sagen, zu dir heute Morgen ist doch genau dich, lass dich ein, um zu Jesus, meinem Sohn, zu kommen. Das sind die Hirten. Dann bald darauf kommen ganz andere Menschen zu dem Stall nach Bethlehem. Von denen lesen wir im Matthäus-Evangelium. Matthäus 2, 1 bis 12. Und da ist eine Gruppe von Astronomen, die Weisen, die Könige aus einem fernen östlichen Land. Und das griechische Wort, das dort steht, ist Magos. Magos. Das sind Wahrsagepriester, Magier aus einem östlichen Land. Vielleicht aus Babylonien, vielleicht aus Persien. Sterndeuter, Zauberer, Magier. Jedenfalls Leute in einer hohen Stellung. Das war doch ein guter Job zu dieser Zeit, wenn man irgendwie Wahrsagepriester war bei irgendeinem König. Leute in einer hohen Stellung, Gelehrte in diesen Wissenschaften von dieser Zeit, aber wahrscheinlich auch in ein paar dubiosen Wissenschaften, oder? So ein Magier, ein Zauberer. Ja. Ist noch schön, dass Jesus so die zweite Gruppe von Menschen, die er zu sich einladet, sind irgendwelche Magier. So ganz anders als die einfachen Hirten. Reiche Menschen, ETH-Abschluss, studiert. Hoher IQ, prächtige Kleider, mit anderen Glaubensüberzeugungen, kein Juden. Und auch sie werden eingeladen. Und etwas hat mich begeistert. Sie werden eingeladen und Gott macht eine andere Einladung für die Magier aus dem Osten. Zu den Hirten ist der Engel gekommen und zu diesen Astronomen, Sterndeuter, redet da ihre eigene Sprache. Und er lässt den einen Stern am Himmel ganz hell leuchten, wo ihre Aufmerksamkeit fängt. Und sie denken, was ist das für ein Stern? Und der Stern leitet sie auf den Weg nach Bethlehem. Und Gott sagt, genau ihr, macht euch auf zu meinem Sohn, zu Jesus Christus. Geht zu dem König, der für euch gekommen ist. Und auch sie müssen sich nicht verändern, um mit Gegenwart von dem König zu kommen. Sie müssen nicht ihre prächtigen Kleider abziehen und irgendwie Hirtenfell anziehen. Sie müssen es nicht. Sie kommen mit ihren prächtigen Kleidern, wahrscheinlich auf einem Kamel, vielleicht sind es mehr als drei gewesen, vielleicht sind es drei gewesen, man weiß es nicht. Nehmen weiß man auch nicht. Sie kommen so, wie sie sind. Und vielleicht bist das du. Du hast keinen Monat Campingferien ohne Dusche gemacht. Es stinkt nicht so viel in deinem Leben. Das meiste ist eigentlich wirklich recht gut und es läuft. Deine Beziehungen sind okay, du freust dich dran. Du hast nicht irgendwie viel Rucksack, den du mit dir trägst. Alles ist recht gut aufgeräumt und in Ordnung. Dein Leben, dein Job, dein Konto. Und Gott lädt auch dich ein, zu ihm zu kommen. Er lädt auch dich ein, zu dem König zu kommen. Die einfachen Hirten und die gescheiten Gelehrten. Beide werden sie eingeladen zu Jesus. So wie sie sind. Die eine mit einem Hirtenstock, die andere mit so prächtigen Geschenken, mit Gold, Weihrauch, Myrrhe. Die eine mit einfachen Lumpen, die andere mit prächtigen Gewändern. Und dann passiert etwas dort in der Begegnung mit Jesus. Es verändert sich alles. Wir lesen, dass die Magier aus dem Morgenland, aus dem östlichen Land, mit ihren prächtigen Kleidern, sich nicht schade sind, in dem Stall auf ihre Knie zu fallen. In dem staubigen, auf dem staubigen Boden fallen sie auf ihre Knie. Und es steht, dass sie Jesus anbeten. Sie laufen dort hinein in die Gegenwart von dem grösseren König. Und sie merken, da ist Gott gekommen. Und es bewegt ihr Herz. Es bewegt ihre Knie. Sie fallen auf ihre Knie. Sie beten danach. Wir lesen, dass die rauen Hirten, die normal mit Schöfen reden, wahrscheinlich nicht so wortgewandt sind, nach der Begegnung mit Jesus überall von dem erzählen, was sie gerade erlebt haben. Sie rennen durch die Strasse, sie gehen von Haus zu Haus, übersprudelnd mit Freude. Und sie erzählen von dem. Die ersten Evangelisten im Neuen Testament ist eine kleine Gruppe von einfachen Hirten. Und dann lesen wir im Lukas 2,20, dass sie zurückgehen, dort ins Feld, im Schroffen raus, zu ihren Schafherden. Und dann steht, sie preisen und loben Gott. Statt irgendwelche Seefahrerliedli um das Feuer herum zu singen, machen sie jetzt Worship, Lobpreis. Die Begegnung mit Jesus verändert. Sie verändert dich. Sie müssen dich verändern, sonst bist du ihm nicht begegnet. In der Woche vor der Geburt von unserem hübschen, herzigen Sohn, ist mir etwas richtig bewusst geworden. Ich bin so im Zimmer gesessen und habe gedacht, in ein paar wenigen Tagen verändert die Begegnung mein ganzes Leben. Es verändert, wie ich denke. Bis jetzt sind wir das Zweite gewesen, Sarah und ich, plötzlich plus eins. Es verändert, was mir wichtig ist. Ich werde irgendwann in ein paar wenigen Tagen das Kind in meinen Arm halten und es wird alles anders sein. Es verändert meinen Kontostand. Ihr habt es bei der GV mitbekommen, Kinderzulagen, es geht rauf und dann mit allen Windeln geht es wieder runter. Es wird meinen Alltag verändern. Und ich habe gelernt, der ist jetzt schon 3 Nächte heim, nicht nur der Alltag, sondern auch alle Nacht. Eine reale Begegnung, die verändert. Und ich habe gedacht, ist mir so eingefahren, eine Begegnung mit Jesus verändert genauso. Es muss. Nicht alles auf einen Schlag, aber es verändert über die Zeit alles, wie du denkst, was dir wichtig ist, deine Prioritäten im Leben. Es verändert, wie du lebst, deinen Alltag. Es verändert sogar deinen Kontostand. Es hat Einfluss auf alles. Auf alles. Weihnachten bedeutet, dass Gott gekommen ist. Gott, der Sohn, der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, alle drei ewig. Gott, der Sohn, lässt sich hineingewähren in die Welt, nimmt den Körper an, als ein kleines Baby in dem Stall in Bethlehem. Sein Name ist Jesus, sein Herz ist eine Begegnung zu haben mit dir. Und zu dem laden wir dich ein. Über die nächsten Wochen. Den Ort zu suchen, wo man Gott begegnet. Wie die einfachen Hirten, wie die gescheiden Magier, die vor einem grossen König auf die Knie gehen. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, wirklich, wo wir da vorbereitet haben, die Predigtserie, wünschen uns von ganzem Herzen, dass wir während der nächsten Woche als Kirche, aber auch jeder persönlich, die Moment findet, wo wir Zeit haben. Zeit mit dem Retter. Wir wünschen uns auch, dass wir ein bisschen abfahren, das Kirche. Während der letzten Woche bin ich einmal bei dem Infodesk hindurchgelaufen. Und dann hatte sie so 10 Listen gehabt, wo man sich eintragen konnte für alles. Zum Kuchen backen, zum Kerzen verzieren, für Aufbau, Abbau, für alles Mögliche. Und ich habe mir gedacht, wow, es ist wirklich viel gelaufen, da bis im November. Und das ist einmal schon okay, wenn viel läuft. Aber im Moment ist der Infodesk recht leer. Ich freue mich auf die Dezemberwoche, wo wir einfach ein bisschen von der Hektik oben runterkommen. Zeit haben. Die Adventszeit mal wieder neu aufsaugen. Uns die 4 Wochen nehmen, auf Weihnachten hin, um ganz neu bewusst zu werden, was da passiert ist. Tempus Salvatoris, Zeit mit dem Retter. Das ist das Herz dieser Predigtserie. Qualitätszeiten mit Gott verbringen, reale Begegnungen mit dem realen Gott erleben. Leider passiert das nicht automatisch. So automatisch bleibt die Couch leer. Das ist irgendwie so. Es passiert nicht automatisch, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Es fällt uns nicht einfach zu. Gott gibt uns immer wieder die Einladung, gleich wie der Hirte, gleich wie der Magier. Er kommt zu uns, er redet deine Sprache und er sagt, komm zu mir, ich bin gekommen zu dir. Ich bin in die Welt gekommen, ich suche dich, ich finde dich, komm zu mir. Er sagt dir das immer wieder und ich habe 3 Fragen zum Schluss. Die erste ist, was hindert dich daran, Jesus zu begegnen? Was hindert dich daran? Ist es Zweifel? Ist es einfach fehlende Zeit? Ist es vielleicht das Gefühl von Unwürdigkeit? Ist es einfach fehlende Lust? Mit Gleichgültigkeit? Leider ist es so, dass viele Menschen eben genau das nicht machen. Sie begegnen Gott nicht. Sie suchen nicht die Begegnung mit ihm. Man kann sich vielleicht nicht das letzte Mal erinnern, wo man dem Gott wirklich begegnet ist, wo er etwas gemacht hat, mit den eigenen Knien sogar. Dass man von ihm auf Knie gehalten ist, dass man Zeit hat von Anbetung, wo das Herz übersprudelt. Es passiert nicht automatisch. Man kann recht einfach ein Christsein-Leben, wo einfach so ein Routine-Christsein-Leben ist. Wo Gott uns aber einladet, um ganz nah zu ihm zu kommen. Ich möchte da kein schlechtes Gewissen machen. Gott hat die Tür zu sich so weit aufgerissen. Mir ist das Bild gekommen gestern, dass Gott nicht eine Beziehung mit uns haben will, wie so in einem Gefängnis, wenn man einen Gefangenen geht besuchen. Das hat er noch nie so erlebt, aber in den Filmen sieht man es, dann hat es doch so eine Zwischenwand, oder? Und der Gefangene geht das Telefon und der Besucher geht das Telefon und dann redet man miteinander durch die Glaswand durch, beide durch das Telefon. Das ist nicht Gottes Art. Gott lädt dich viel näher zu sich ein. Im Tempel der Juden hat es verschiedene Abschnitte gegeben. Es hat den Vorhof gegeben, dann hat es das Heiligtum gegeben und dann hat es ganz hinterst einen kleinen Bereich gegeben, das Allerheiligste. Der Ort, wo die Gegenwart von Gott war. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der 15 Meter lange Höhe, 15 Meter Höhe und 1 Zentimeter dicke Vorhang von oben nach unten zerrissen. Und Gott hat gesagt, sehr deutlich und öffentlich, hey, ich lade alle ein, ganz, ganz näher zu mir zu kommen. Ganz näher. Während der letzten 2 Wochen habe ich richtig tief gefühlt, wie gross Gottes Sehnsucht ist, Zeit mit uns zu verbringen. Ich war so viel mal im Spital, neben dem Bett von unserem Sohn, und ich habe so genossen, die Zeit mit ihm zu haben. Meistens ist er halt im Bett nebenan gelegen, ich bin daneben gehockt, hat mir so die Finger umklammert. Die einfach können dort sitzen und zu geniessen. Hat so gut getan, Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Ich bin dann einmal heimgefahren mit dem Auto vom Spital und alles in mir hat gesagt, drei wieder rum. Ich konnte fast nicht können losreißen von dieser Begegnung mit ihm. Und mir ist so eingefahren, dass, also es hat mich recht erstaunt, dass so schnell so ein Vaterherz kann geboren werden. Hätte ich nicht gedacht. Und mir ist so eingefahren, wo ich daran denke, dass Gott der größere Vater ist. Und seine Sehnsucht, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, ist so viel größer als meine Sehnsucht, mit meinem Sohn Zeit zu verbringen. Wir laden dich ein über die nächsten Wochen. Wenn du solche Begegnungen erlebt hast mit Jesus, haben dich die Begegnungen verändert? Haben sie verändert, wie du denkst? Was dir wichtig ist, wie du lebst. Er hat gesagt, das muss passieren. Reiche Menschen finden sich plötzlich auf den Knien vor dem König. Und einfache Menschen fühlen plötzlich eine tiefe, tiefe Freude, dass genau sie als würdig erachtet werden, ganz näher zu Gott zu kommen. Und noch die letzte Frage. Wie planst du in den kommenden Wochen deine Begegnungen mit Gott. Ich habe gesagt, es passiert nicht automatisch. Die Couch, die bleibt automatisch leer. Wir beten nicht automatisch, die wenigsten von uns. Wir lesen nicht automatisch die Bibel. Wir verbringen nicht automatisch Zeit mit Jesus. Es muss und darf geplant werden. Ich plane Treffen mit meinen Freunden. Als Ehepaar planen wir Zeit zu zweit. Zeit zu zweit. Genau gleich dürfen wir spezielle Zeiten mit Jesus planen. Vielleicht nimmst du deinen Kalender, dein Handy und trägst es ein. Irgend zu einem Zeitpunkt, wo du frei rum hast. Zeit mit Gott. Zeit mit dem Retter. Kannst auch Tempus Salvatore schreiben. Es ist nicht falsch, das zu einem Agendapunkt zu machen. Es ist nicht falsch. Vielleicht nimmst du Wochenplan, Agenda, trägst sie. Und dann überleg dir einen geeigneten Ort. Vielleicht ist es so ein Sessel in der Stube. Ein geeigneter Ort, wo du kannst hin und einfach mal sein. Vielleicht ist es die Autofahrt von der Arbeit heim, wenn du im Stau stehst. Ich habe eine Zeit lang in Siernach gearbeitet mit 40 Minuten Arbeitsweg. Das war so gut gewesen. Ich vermisse das wirklich ein bisschen. Die 40 Minuten, die immer gelangt, haben wir die Predigt gehört, haben gebetet, haben wir gesungen. Im Auto kann man singen, da gehört einem niemand. Such dir einen geeigneten Ort. Zuerst träg sie in deinen Kalender plan, such dir einen geeigneten Ort. Vielleicht ist es ein Spaziergang im Wald. Etwas, was dir entspricht. Und dann das Dritte. Plan den Inhalt von diesen Zeiten. Vielleicht liest du gleich wie ich einfach wieder mal die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium und Matthäus-Evangelium. Auch wenn es vielleicht zuerst ein bisschen abdroschen überkommt, es geschah in jener Zeit, bla 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 bla, oder? Vielleicht mal wieder ganz neu. Vielleicht in einer neuen Bibelübersetzung mal wieder. Vielleicht nimmst du dein Handy und gehst auf YouVersion, das Bibel-App, und startest einen Leseplan. Vielleicht kennst du LUMO-Projekt, das ist jetzt etwas, was ich gestartet habe. Das ist eine super Sache. Die machen da so Videos von der Bibel. Das ist wie eine Hörbibel, aber mit Videos, Wort für Wort. Aber erst auf Englisch, die auch Englisch können. Plan die Zeiten. Vielleicht schreibst du dir einige Themen auf einen Zettel. Themen, die du schon lange mal mit Gott hast wollen besprechen. Und dann nimmst du den Zettel mit in den Hosensack und hockst auf deine Couch oder gehst für deinen Spaziergang in den Wald, nimmst den Zettelführer und besprichst das mit ihm. Vielleicht hast du noch ganz viele andere Ideen. Also Kalender, planen, einen geeigneten Ort und den Inhalt von diesen Zeiten. Das war's. Ich freue mich auf die kommende Woche. Auf Weihnachten hin. Ein bisschen runterfahren. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht von vielen von uns. Auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Qualitätszeiten erleben. Zeit mit dem Retter verbringen. Und über die nächsten drei Sündungen schauen wir drei Sachen an. Wir schauen die Couch an. Stille Zeit mit Jesus. Wir schauen die Tassen an. Die ist jetzt noch nicht dort, die kommt dann erst. So ein bisschen das Symbol vom Aufdenken, vom Erfülltwerden mit dem Geist. Und wir schauen so das Bücherregal dort im Tisch an, wo mehr so ein bisschen der Kopfaspekt ist, zum inspiriert werden, zum gefühlt werden. Ich möchte gerne beten. Wie gesagt, wir laden euch ein, einfach einzuklinken über die nächsten 22 Tage auf Weihnachten hin. Danke, Jesus, dass du, Gottes Sohn, in die Welt gekommen bist. Es ist so gewaltig. Du hast dich reingebären lassen. Der ewige Gott, die Zeit von dieser Welt. Und so einfach, als kleines Kind, als kleines Baby in einem Stall. Und Herr, du siehst alle, die sich heute wie die Hirten fühlen, ein bisschen unwürdig, ein bisschen unpassend für die Begegnung mit so einem grossen König. Und danke, dass du uns so einfach machst, um dir zu begegnen. Danke, dass du alle Ressourcen verschwendest, eine ganze Brassband, ein Engelschor, zu ein paar einfachen Leuten schickst für ein Exklusivkonzert. Danke aber auch, dass du die Magier, die Sterndeuter einladest, die Menschen in hoher Stellung. Und dass genau sie auch dürfen, so kommen, wie sie sind, in den einfachen Stall. Und Jesus, wir beten, dass die Begegnungen mit dir über die nächste Woche unser Leben verändern. Unser Herz, unsere Muster, unser Denken, unser Fühlen.
Amen.